Sie hören Kontrafunk aktuell. Sogenannte künstliche Intelligenz wird nicht nur jeden Tag öffentlich mit ihrem Für und Wider debattiert. Ohne künstliche Intelligenz ist unser Alltag überhaupt nicht mehr denkbar, weil sie bereits überall wie selbstverständlich angewandt wird. Doch gerade das macht nach wie vor vielen Menschen Sorgen und nun scheinen die schlimmsten Ängste diesbezüglich neue Nahrung bekommen zu haben. Ein Skandal erschüttert die Szene, der viele sonst sehr lautstarke Propheten der künstlichen Intelligenz auf einmal sehr nachdenklich werden lässt. Eine Plattform namens Moldbook, auf der sich KI mit KI unterhält, hat wie ein offenes Scheunentor sensibelste Daten frei zugänglich machen lassen. Das Leck ist zwar geschlossen, aber die Verunsicherung ist natürlich groß. Wir wollen das jetzt vertiefen mit meinem Kollegen Thomas Hoffmann, der sich in unserer Redaktion nicht nur mit dem guten Ton beschäftigt, sondern vor allem auch mit künstlicher Intelligenz. Hallo Thomas.
Hallo Andreas.
Thomas, ich gehe davon aus, dass die allermeisten vom Moldbook-Skandal nur am Rande etwas erfahren haben. Und wenn ja, werden viele wahrscheinlich nichts verstanden haben, vermute ich mal. Warum sollte uns alle dieser Skandal alarmieren?
Das kann man aus verschiedenen Winkeln betrachten und ich will jetzt mal kurz die Geschichte, wie es überhaupt zu diesem Moldbook kam, erklären. Es gibt da einen Entwickler in Österreich, der heißt Peter Steinberger und der hat mit Hilfe von KI einen ganz besonderen Chatbot programmiert. Das Ganze nennt sich Agent, also es soll ein KI-Agent sein, sowas wie ein persönlicher Assistent, der dir lästige Aufgaben abnimmt. Das Problem, das damit verbunden ist, ein solcher Agent braucht natürlich Zugriff auf deinen Rechner. Also wenn du willst, dass der E-Mails schreibt, dann muss der natürlich auch Zugriff auf deine E-Mails haben. Und wenn er diesen Zugriff hat, dann können eben auch Dinge passieren, die man so nicht plant. Das liegt einfach an der Technik, die da dem Ganzen zugrunde liegt. Also die Technik sind diese Sprachmodelle, LLMs. Also wir kennen das in Form von ChatGPT zum Beispiel, das ja doch sehr viele Leute mittlerweile auf der Welt benutzen. Und diese Sprachmodelle haben die Fähigkeit, eine Konversation mit Menschen zu führen, sind auch darauf programmiert, möglichst menschlich zu wirken. Und der Agent, dem ein solches Sprachmodell zugrunde liegt, der kann dann noch etwas mehr. Da wird noch zusätzliche Software programmiert, die dann eben dafür sorgt, dass zum Beispiel E-Mails beantwortet werden. Wenn jetzt aber da wieder eine E-Mail zurückkommt und in dieser E-Mail geschickt eine Eingabeaufforderung verpackt wird, also ein sogenannter Prompt, man nennt es dann Prompt Injection, also da kommt eine Eingabe, die man eigentlich nicht wollte, von vielleicht einem völlig Fremden, das könnte ja eine Spam-Mail sein, aber in dem Text liest sich dann eben ein Befehl an deinen Agenten. Und dann kann es schon sein, dass der dann per E-Mail mal ganz persönliche Dinge, auf die er eben Zugriff hat auf deinem Rechner, verschickt. Und das ist jetzt auch in diesem Zusammenhang passiert. Also diese Agenten, die haben eine Riesenwelle geschlagen in der Szene. Es waren dann sogar teilweise Mac Minis ausverkauft, weil man auf den Dingern das daheim laufen lassen kann. Nur gibt es da auch eine Schnittstelle zum LLM, ja, das dem Ganzen zugrunde liegt. Und das kostet. Und Leute haben da mal kurz bis zu $300 am Tag verbraten. Und man stellt sich dann schon die Frage, wenn man da 100.000 im Jahr bezahlt für einen KI-Assistenten, der auch noch so große Sicherheitsprobleme mit sich bringt, ob man da nicht vielleicht sich doch lieber an einen persönlichen Assistenten in Menschenform wenden sollte.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Thomas, dann betraf es sowohl private Internetseiten als auch kommerzielle, oder wie muss ich das verstehen?
Ja, also was da entstanden ist unter dem Begriff OpenClaw oder Moldbook, das war dann eine Art Social Network, in dem KI-Agenten miteinander sprechen. Das gibt es auch jetzt noch. Es kam dann nur recht schnell raus, dass viele dieser Agenten eben doch einen menschlichen Ursprung haben, also da ganz konkret Menschen saßen. Und man muss das ja auch so verstehen, dieser Agent führt ja letztlich nur das aus, was ein Mensch ihm sagt. Und wenn der Mensch ihm jetzt sagt, laber mal drauf los, dann kann es natürlich sein, dass da lustige Sachen geredet werden. Aber dem jetzt eine tiefere Bedeutung beizumessen, also da ist eine Religion entstanden und so hieß es, aber da hat auch der Hersteller selber gesagt, also der Erfinder, sage ich mal, dieser Peter Steinberger und auch dann die Leute, die dieses OpenClaw-Netzwerk aufgestellt haben, dass das alles dann doch eher ein größerer Spaß war. Nur wurde es eben für die Teilnehmer teilweise dann aus Spaß ernst, weil die eben sensible Daten da verloren haben. Und ein solches Datenleck zu schließen ist eigentlich kaum möglich, weil das eben in der ganzen Architektur dieser Technologie so verankert ist.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist bereits die Implementierung der Plattform skandalträchtig gewesen. Also Muss man davon ausgehen, dass der Fall Moltburg nur die Spitze des Eisbergs ist?
Davon kann man insofern ausgehen, als dass es sich da ja um ein Open-Source-Projekt handelt. Und das bedeutet, da ist auch freier Zugriff auf den Code möglich. Und solche Projekte entstehen jetzt in diesem Bereich künstliche Intelligenz, die entweder Texte, Bilder oder auch Audiomaterial erzeugen kann. Solche Projekte gibt es da jetzt eben massenhaft, weil im Prinzip jeder Entwickler in seinem Keller, der eine lustige Idee hat, das dann auch über entsprechende Plattformen sehr schnell, sehr weit im Internet verteilen kann. Und es gibt dann immer Leute, die mit drauf aufspringen. Ich bin mir sehr sicher, dass es da einiges an Projekten gibt, gerade auch im Bildgenerierungsbereich, von denen man vielleicht lieber nichts wissen will. Und was dann hochkocht und was dann zufällig gerade einen Riesenhype erfährt, ist wahrscheinlich auch manchmal ein bisschen dem Zufall geschuldet. Natürlich kann man hier schon ablesen, dass anscheinend bei nicht wenigen unserer Mitmenschen ein Bedürfnis da ist, menschlichen Kontakt zu minimieren und dann doch lieber einen digitalen Assistenten zu haben. Und wie schon vorhin gesagt, man stellt sich eben die Frage, ist es denn wirklich so wertvoll, wenn dir jemand E-Mails beantwortet, vor allem wenn da das Risiko einhergeht, dass vielleicht jemand Falsches die bekommt oder dass der natürlich auch nicht entscheiden kann, welche Katrin war denn das jetzt und so. Also da ist wahrscheinlich auch einfach der technische Reiz interessant. Am Ende ist es aber eine bessere Siri und wenn das dann einhergeht damit, dass ich praktisch den Zugriff auf meine Daten erlaube, ist das nicht besonders attraktiv, das Ganze.
Das, was mich am meisten verwirrt hat, war, dass ich gelesen habe, dass der Entwickler dieses Moltbooks gestanden hat, dass er selber eigentlich überhaupt nichts programmiert hat.
Ja, genau. Er ist ein Softwareentwickler, der hat auch viel Geld damit in der Vergangenheit verdient. Der kann das. Und das ist überhaupt eine wichtige Unterscheidung, die man im Moment treffen muss. Es gibt natürlich Leute, die seit Jahrzehnten in dem Bereich arbeiten, die sehr viel eben programmieren, coden. Und die können mit dieser neuen Technologie sicher besser umgehen, als es jetzt Person XY, die damit noch nie was zu tun hatte und eben denkt, anhand dieser Technologie plötzlich auch ein Softwareentwickler zu sein. Nur nützt es eben alles nichts, wenn am Ende die ganze Technik nicht zulässt, dass man bestimmte Sicherheitsstandards erfüllt. Und was dieser Steinberger, also Peter Steinberger aus Österreich, der Entwickler eben dieses Moltbots, was der gemacht hat, ist, er hat eine KI beauftragt, ihm einen solchen Code zu schreiben. Jetzt würde ich davon ausgehen, dass er, weil er über das nötige Fachwissen verfügt, da eben auch noch sein menschliches Wissen mit eingebracht hat. Dann hat er das Ding aber einfach frei der Community zur Verfügung gestellt und dann wird daran weiter programmiert, weiter gefeilt, Zusatzsoftware noch entwickelt und da verliert man sehr schnell den Überblick, wer am Ende was getan hat. Deshalb wird man immer wieder irgendwo einen neuen Eisberg aus dem Wasser ragen sehen und nie ganz genau wissen, was sich dahinter eigentlich alles verbirgt.
Ist das ein Problem von blindem Vertrauen in Technik, also dass dahinter Nerds stehen, sage ich mal jetzt ganz dreist, oder ist es ein eigentlich zutiefst kapitalistisches Problem, also dass erstmal wie wild ein Zukunftsmarkt besetzt wird und mögliche Kollateralschäden dann später behoben werden?
Ja, genau. Also es gibt ja im Tech-Sektor diesen Ausspruch, einfach schnell wachsen, dabei alles zerstören. Das ist praktisch die neue Gangart und man hat schon in diesem gesamten Bereich, der jetzt unter den Marketingbegriff KI fällt, das Gefühl, dass da viele Testballons gestartet werden, dass man auch versucht, was ist denn rechtlich alles möglich, wie weit können wir gehen? Ich denke da jetzt zum Beispiel an den Bildgenerator von Grok, dieses Imagine, was nach wie vor zulässt, dass da fragwürdige Inhalte damit generiert werden können. Und ja, man kennt Elon Musk als jemanden, der ein Grenzgänger in vielen Bereichen ist. Und auch hier scheint er einfach ausloten zu wollen, was ist denn alles erlaubt. Das ist auch keine wirklich neue Diskussion. Man hatte die seit vielen Jahren auf Social Media. Ich kann mich erinnern an so Manga-Comics und so, die Darstellungen von Kindern gezeigt haben. Und das eine Social Network hat es dann gestattet unter dem Begriff der Kunstfreiheit und andere haben das dann eben doch schon als Kinderpornografie praktisch verboten. Das ist also ein Grenzziehungsproblem und das Grenzziehungsproblem erstreckt sich dann auch über die Kontinente. Also die großen Firmen haben das Problem, dass in Europa wieder andere Regeln gelten als in Amerika. Und man wird am Ende sehen, was da an Gesetzen auf den Weg gebracht wird, um dem Ganzen einen gewissen Einhalt zu gebieten, weil ich denke, das ist schon nötig. Das Problem, das du jetzt angesprochen hast, ist, es gibt eigentlich jetzt sehr viele Menschen, die sich plötzlich als Fachleute fühlen, die sind es aber nicht, weil sie einfach Fähigkeiten nur mit dem Computer generieren, die aber im Idealfall eigentlich im menschlichen Gehirn liegen sollten, vor allem um dann am Ende bestimmte Qualitätsstandards noch zu erfüllen, Sicherheitsstandards noch zu erfüllen. Und auf der anderen Seite gibt es aber natürlich die Leute, die sich eben sehr gut damit auskennen und die auch sehr erfolgreich diese neue Technologie, zum Beispiel als Lösungen für Unternehmen oder so, sehr spezialisierte Lösungen mit sehr speziell trainierten Modellen auf den Weg bringen und die dann auch gut funktionieren mit sehr geringen Fehlerquoten, weil sie eben auf ein ganz bestimmtes Aufgabengebiet reduziert werden. Das ist das, was man unter dem Begriff maschinelles Lernen seit langem kennt, sei es in der Forschung, wenn es um das Falten von Eiweiß geht. Da hört man ja immer wieder, wow, toll, mit künstlicher Intelligenz wurden Durchbrüche erzielt. Man muss sich dann aber immer ganz genau anschauen, um was es sich dabei handelt, und was Eiweißfaltung angeht, wird zumindest nicht ChatGPT eingesetzt.
Muss ich irgendwie jetzt als Privatperson vorsorgen im Internet? Gibt es irgendeinen Hinweis, den du Privatpersonen geben kannst, auf was sie jetzt konkret achten müssen?
Ja, also da ist es natürlich die Frage, wie intensiv man mit diesen Dingen umgeht. Ich würde mal als Faustregel sagen, je mehr ich künstliche Intelligenz in welcher Form auch immer nutze, desto mehr muss ich mich eigentlich auch damit befassen. Ist das, was ich hier tue, rechtlich legitim? Bin ich, wenn ich das tue, sicher? Also ist mein Computer weiterhin sicher? Und dann vor allem auch noch ein drittes Thema. Wie lesen sich eigentlich die allgemeinen Geschäftsbedingungen dieser Anwendung, die ich hier gerade verwende? Auch wenn man sich anschaut, was diese ganzen sozialen Medien so in ihren Geschäftsbedingungen stehen haben, dass man Fotos, die man dort hochlädt, eigentlich abschreiben kann, dass die damit tun können, was sie wollen. Selbstverständlich auch ihre KI-Modelle trainieren. Und ich weiß jetzt beispielsweise bei OpenAI, das ist also der Hersteller von ChatGPT, das ist ja wirklich die am weitesten verbreitete Anwendung weltweit. Das Unternehmen selbst spricht von 800 Millionen wöchentlichen Nutzern. Und wenn man dort mal ein bisschen nachschaut, dann ist es eben so, dass die Chats, die dort entstehen, also im Gespräch mit diesem Chatbot, die werden nicht gelöscht, selbst dann, wenn man auf Delete geht. Also es gibt einen solchen Knopf, um das zu löschen, nur das wird weiter behalten. Für Trainingszwecke und so weiter. Und dann gibt es ein bestimmtes Formular, ein Opting-out-Formular, also ein Formular, wo man dann das Unternehmen anweisen kann, nein, ich will wirklich, dass meine Daten endgültig gelöscht werden. Aber um dieses Formular auszufüllen, muss man sämtliche persönliche Daten angeben bis hin zur Adresse. Und die Frage ist, ob man das denn dann will.
Im Zusammenhang mit einem riesigen Datenleck auf der KI-Plattform Notebook stellen sich grundlegende Fragen der Nutzung von künstlicher Intelligenz. Wir haben versucht, ein paar dieser Fragen zu beantworten mit unserem Kontrafunk-Kollegen Thomas Hoffmann, der sich auf künstliche Intelligenz spezialisiert hat. Danke, Thomas, für deine Informationen.
Sehr gerne, Andreas.